Im August 2021 fällt der Polizei am Bahnhof Winterthur ein junger Mann auf. Er wird verwahrlost und darum kontrolliert sind. Als sie das machen, finden sie 40 Gramm Kokain auf ihm und mehrere tausend Franken Bargeld. Und der junge Mann, er ist noch nicht mal 18 und sie merken, der lebt seit Wochen auf der Straße, der ist drogensüchtig und dealt auch noch und sie verhaftet ihn auf der Stelle und ihn nach der U-Haft direkt in die Psychiatrie überweisen. Der junge Mann, das ist der Manuel, er heisst in Wirklichkeit anders. Der Manuel ist heute 19 und er hat eigentlich die beste Chance in seiner Kindheit, dass er einfach mal ein normales, glückliches Leben kann führen kann. Und es kommt dann aber anders und zwar stürzt er ab.
Heute bei «Apropos», ein junger Mann bringt sein Umfeld an Grenzen. Seit seiner Kindheit fällt der Manuel auf, weil er hat eine schwere Form vom ADHS. Die Schule und auch die Behörden sind mit dem jungen Mann überfordert und auch seine Mutter kommt an ihre Grenzen. Lisa Eschlimann, sie ist Redaktorin beim Tagesanzeiger, hat die Geschichte von Manuel nachgezeichnet und sich gefragt, was da schiefgelaufen ist. Und über diese Geschichte, über die reden wir heute im Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Lisa.
Hoi Mirja.
Lisa, die Geschichte startet in den Nullerjahren im Wieland von Winterthur. Dort wächst nämlich der Manuel auf. Wie muss man sich die Kindheit vorstellen?
Ja, sehr normal. Ein bisschen idyllisch, kann man eigentlich sagen. Also er wächst auf dem Land auf, in einem schönen Haus. Die Familie ist gut verankert. Er hat zwei grössere Schwestern. Er kann viel in der Natur sein, er kann viel rausgehen spielen. Genau, das hat mir alles seine Mutter erzählt.
Soweit tönt das ja nach einer recht unspektakulären Kindheit, so ein bisschen auf dem Land. Und dann kommt der Manuel irgendwann in die Schule. Was passiert dann?
Ja, dort fangen die Probleme an. Und das passiert ziemlich schnell. Er fällt auf, er nervt. Seine Mutter sagt es so, er habe einen immensen Gerechtigkeitssinn und er kann einfach nicht aufs Maul hocken, wenn ihm etwas nicht passt. Und dann lässt man ihn recht schnell abklären beim Schulpsychologischen Dienst. Und mit 8 hat er dann die Diagnose ADHS.
ADHS, das ist eine Diagnose, das haben wir alle vielleicht auch schon mal gehört. Aber was genau verbirgt sich da dahinter? Was heisst das genau?
Ja, also wissenschaftlich gesehen, weiss man das heute, ist das eine Störung im Frontalhirn. Und das wird ausgelöst durch einen Mangel an Botenstoff. Und das bedeutet eigentlich, also das Frontalhirn stört eigentlich all die Reize, die die ganze Zeit bei uns hineinkommen. Und das filtert, sortiert es leider weiter und so. Und bei ADHS funktioniert wieder der Filter nicht richtig. Und das ist dann, es ist wie, also Betroffene beschreiben es wie so einen Hagelsturm im Kopf. Und ich stelle mir das jetzt vor wie einfach eine ständige Überforderung vom Hirn, Überreizung. Also man geht davon aus, dass etwa 5% der Menschen betroffen sind von ADHS. Buben werden übrigens viel häufiger diagnostiziert wie Mädchen. Mhm. Und der Experte, mit dem ich geredet habe, der Gregor Berger, er ist Chef von der Kinder- und Notfallpsychiatrie an der Universitätsklinik Zürich. Sehr langer Name. Er sagt in einem sehr schönen Bild.
Ich sage immer, mit einem ADHS-Leben ist wie im Sandrennen, während die anderen auf der Tartanbahn rennen. Mhm. Das ist einfach unfair, wenn man für den gleichen Weg so viel mehr Kraft braucht.
Ja, und er sagt dann auch, irgendwann kommst du halt einfach nicht mehr an.
Mhm. Im Fall von Manuel, der die Diagnose bekommt, wie äußert sich denn das bei ihm konkret im Schulalltag?
Ja, er ist klassisch hyperaktiv. Er kann sich sehr schwer konzentrieren. Es kommt immer sehr schnell zu Streit mit Kollegen. Und also er hat auch fast keine Kollegen in der Schule und er wird dann auch gemobbt. Er wird immer wieder vor die Tür gestellt. Genau. Und in einem Bericht steht zum Beispiel, dass er sich so schlecht kann konzentrieren, dass er manchmal nicht mal einen ganzen Satz fertig lesen kann.
Mit 8 bekommt er eben die Diagnose, weil er auch abgeklärt wird. Er habe ADHS. Was passiert, nachdem er die Diagnose bekommen hat?
Ja, die Schulpsychologin empfiehlt der Mutter und ihm eine weiterführende Abklärung beim Kinderpsychiater und Psychotherapie und Ritalin.
Mhm. Und machen Sie das?
die Mutter möchte kein Ritalin geben, also sie möchte kein Medikament geben, weil sie sagt, sie möchte ihr Kind nicht ruhig stellen. Also sie findet, die Schule müsse es schaffen oder unsere Gesellschaft müsse es schaffen, mit so Kindern wie ihm umzugehen. Und das schreibt sie auch dann in einem Brief an die Schulleitung nach der Abklärung. Und sie findet eben, sie vertritt die Haltung, das System sich muss ändern und nicht das Kind. Und das ist eine weit verbreitete Haltung war, vor allem in den Nullerjahren. Wenn wir kurz zurückgehen können, dort hat es eine sehr grosse und eine sehr kontroverse Diskussion gegeben über ADHS und insbesondere auch über Ritalin. Also es hat dann die Gruppe gegeben, die gesagt hat, ja, ihr wollt einfach da meinen Zappelphilipp ruhigstellen. Und das ist so ein Symptom von der Leistungsgesellschaft. Und es war dann die Rede von diesen Ritalin-Zombies, diesen Kindern. Und irgendwie die Zeitung hat dann sogar gesagt, ja, Novartis sei da eine Schülerkrankheit erfunden. Also es war ziemlich hässig. Genau, und aus dieser Position kommt das ein bisschen.
Ist die Kritik an Ritalin auch ein Stück weit begründet gewesen?
Ja, also was es geht in den Nullerjahren, es ist massiv angestiegen, der Konsum von Ritalin. Und dann ist man natürlich plötzlich skeptisch geworden. Und ja, und das hat man dann auch im Nachhinein herausgefunden, es ist zu schnell verschrieben worden und auch in Ansicht von den Nebenwirkungen, die es haben kann. Also die Nebenwirkungen, die können zum Beispiel sein Appetitlosigkeit, aber auch Wachstumsstörungen und bis hin zu diesen Charakterveränderungen, also eben der Ritalin-Zombie. Und ich muss da vielleicht auch sagen, ADHS, das ist halt, also wie bei jeder psychischen Erkrankung, das ist halt kein Beinbruch, oder? Das sieht man nicht auf dem Röntgenbild, ah ja, gesprochen, gut, immer Gipsen und so, das ist ein Spektrum. Das ist immer in einer Grauzone und also wenn ist man krank oder wenn ist man noch gesund, das ist immer auch eine Definitionssache, auch gesellschaftlich bedingt. Was auch heute noch ist, die Diagnose ist schwierig. Die Diagnose, die muss man sorgfältig machen. Also ein Arzt hat mir erzählt, der ist ein spezialisierter Kinderarzt für ADHS, der hat 10 bis 15 Stunden Aufwand für so eine Diagnose und die geht über Monate hinweg. Und dann tut man halt auch alles einbeziehen. Und es kommt halt, und der hat dann auch gesagt, es kommt immer noch vor, dass dann die Eltern beim Hausarzt sind und dann haben sie 10 Minuten Gespräch und nachher laufen sie mit einer Schachtel Ritalin raus oder einem anderen Medikament. Mhm. Und von dort her, die ist sicher übertrieben gewesen, die Kritik, aber nicht ganz unbegründet.
Mhm. Dass man trotzdem so oft die Fälle von ADHS Ritalin verschreibt, das hat ja auch seine Gründe. Was haben dir jetzt zum Beispiel Experten dazu gesagt, wieso Ritalin bei ADHS so gut wirkt?
Also wissenschaftlich gesehen tut halt Ritalin, also der alle Stimulantien übrigens, Ritalin ist einfach der Markenname, ja, tut der Mangel an diesen Botenstoffen im Frontalhirn, wenn wir jetzt einmal zurückgehen, wie eigentlich bei ADHS anders ist im Hirn, tut der aufheben und dann kann wie das Hirn wieder normal funktionieren. Und bei einer leichten Form von ADHS kann man sich eigentlich arrangieren, hat zum Beispiel der Herr Berger gesagt. Also man kann schauen, dass man viel Pause hat, dass man Sport macht, gesund isst. Bei einer schweren Form aber, und das hat der Manuel, und das sagen die meisten Fachpersonen, sind Medikamente ein notwendiger Teil von der Therapie.
Bei einer schweren Form von einem ADHS wird es ohne Medikamente gehen. Sie können es vergleichen mit Kurzsichtigkeit vom Auge.
Mhm.
Wenn Sie nicht kurzsichtig sind, können Sie ohne Brille alles lösen. Sie können Velo fahren, Sie können in Schuhe gehen. Aber Sie müssen halt vorderst vorne sitzen, dass Sie dafür sehen. Können Sie, Sie müssen beim Velofahren halt wirklich aufpassen, dass Sie müssen wach sein. Sie können nicht einfach so darauf vertrauen, dass Sie alles rechtzeitig sehen. Und das ist sehr ähnlich wie im ADHS. Oder? In einer leichten Form kann man, wenn man das Leben sich richtig einrichtet, durchaus das Leben kommen.
Mhm.
Aber in einer schweren, wenn Sie schwer kurzsichtig sind. Wenn ich meine Brille abziehe, wollen sie nicht, dass ich Auto fahre. Das kann ich ihnen garantieren. Dann bin ich eine Gefahr für die Umwelt und für mich selber. Und das ist beim ADS ähnlich.
Und der Herr Berger sagt auch, also ihm sind die Aussagen von der Mutter von Manuel, die gehört er, oder? Das System muss sich ändern und nicht das Kind. Und er sagt dann, also er hat mir dann gesagt im Gespräch, ja, aber 95% der Leute kommen mit dem System zurecht. Und gleichzeitig, und das findet er sehr schade, ist Ritalin sehr ein effektives, auch ein gutes erforschtes Medikament, das viel Leid kann reduzieren kann, wenn es richtig eingesetzt ist.
Aber es ist nicht die Lösung von allen Problemen. Verstehen Sie es? So muss man das auch nicht sehen.
Im Fall von Manuel ist es auf jeden Fall so, dass man vorerst auf die Behandlung mit Ritalin verzichtet. Wie verläuft dann nachher seine Schulzeit weiter nach dieser Diagnose?
Also wir verzichten auf Ritalin, aber sie gehen in die Ergotherapie, in die Psychotherapie, sie versuchen Kinesiologie und Neurofeedback. Seine Mutter schaut wirklich, dass er gesund ist, dass er viel Sport macht. Also sie haben schon einen Plan, wie sie das machen. Ja, aber sie werden wirklich besser. Er nervt, er wird rausgestellt, er geht immer wieder zurück. Und bis dann eigentlich, also in der ersten Sek, also die Berichte vom schulpsychologischen Dienst, die werden eigentlich immer schlechter. Und die Form wird dann immer stärker, oder? Und dann sagt man dann in der ersten Sek, ja, das geht nicht mehr. Es braucht stärkere Massnahmen. Und wir entscheiden ihn in eine Sonderschule zu schicken.
Er kommt in eine Sonderschule, geht es ihm dann da besser?
Ja. Also er geht dann in eine Schule, wo 4 Kinder auf eine Lehrperson kommen. Er fährt jeden Tag eine Stunde Velo hin und zurück. Also er macht viel Sport und er hat ein sehr nahes Verhältnis zum Lehren und es klappt. Also es gibt dort wirklich Berichte, die sagen, hey, es gibt immer wieder Berichte, die sagen, das ist ein intelligenter, kreativer, wissbegieriger junger Mann. Und dort geht es ihm recht gut für mehrere Monate und er kann dann auch abschliessen. Die dritte Sek, wenn auch nicht auf dem Niveau von jetzt normalen dritte Sek-Schülern.
Also das klingt eigentlich noch trotz allen Hürden nach einem Erfolg.
Ja, und die Erfolg gibt es auch immer wieder. Aber zuerst kommt eben der Absturz.
Der Absturz, der fängt Mitte 2019 an. In welcher Situation befindet sich damals der Manuel?
Also er hat die Schule abgeschlossen und er kann dann auf eigene Initiative zuerst in den Zoo schnuppern und nachher kann er ein Praktikum anfangen in einer Kinderkrippe. Und er erzählt es mir so, also er hat dann halt zuerst mal Geld gehabt und das Geld hat er ausgegeben für Drogen. Und er hat dann angefangen mit Kiffen und dann relativ schnell ist dann Kokain, LSD, MDMA, alles dazugekommen. Das ist ziemlich schnell ausgeartet.
Also er kommt so eine Art in eine Negativspirale rein, oder?
Ja, genau. Und er weiss dann ziemlich schnell, dass die Lehrstelle wird ihn nicht annehmen wollen bei der Kinderkrippe. Und er sagt, ja, die Arbeit mit den Kindern gefällt ihm, aber die Theorie, die braucht er ja eh nie, das möchte er eigentlich nicht lernen. Und er beißt sich dann aber trotzdem durch, ein Jahr lang bei diesem Praktikum. Und zu Hause kommt es immer wieder zum Streit und er hat so einen Wachstumsschub dort auch und er fängt an zurückzugehen und dann schreit sich an und es ist alles sehr schwierig, sehr aufgeladen und dann am Schluss des Praktikums kommt er, wie erwartet, kommt er die Lehrstelle über und er sagt, nein, ich möchte nicht. Und dann ist es Anfang 2020 und er steht ohne Anschlusslösung da, weil er ist zu spät für die nächste Lehrstelle. Und seine Mutter versucht dann noch, ihn ins 10. Schuljahr zu bringen. Dort verpasst es die Anmeldefrist. Nicht will irgendwie funktionieren. Gleichzeitig kommt dann noch der Lockdown. Also er ist 17, er hat keine Perspektive. Er hockt nur daheim, oder? Weil es geht ja nicht anders im Lockdown. Und dann fällt er halt wirklich ins Loch.
Was heisst das konkret, er fällt ins Loch?
Ja, er war einfach nur noch daheim und hat geraucht und gekifft und nebenbei weiterteilt, genau. Also es gibt dann immer wieder so kleine Lichtblicke, dass er dann doch sich kann vorstellen für eine Lehrstelle. Und einmal sieht es recht gut aus, wo er sich auch wie vorher, das ist ein Sportartikelgeschäft, und dann ist so das Rennen zwischen ihm und einer Frau. Und sie haben es dann so erzählt, ja, sie haben dann die Frau genommen, nicht weil sie besser ist, sondern weil sie eine Frau ist. Und dort ist ihm, wie glaube ich, dann einfach der Laden oben. Und dann hat er wieder die ganze Hoffnung verloren und kurz darauf runter, zieht er raus und lebt auf der Straße.
Wie nimmt seine Mutter, du hast ja mit ihr geredet, wie nimmt sie das Ganze wahr?
Ja, das ist für sie extrem belastend, also auf mehreren Ebenen, weil also, das merkt man halt auch. Sie sorgt sich um ihren Sohn und sie versucht irgendwie immer das Beste für ihn anzubringen und muss ihm halt dann auch ständig nachrennen, oder? Und dann kommen die Bussen, dann kommt irgendwann mal das Verfahren von der Jugendanwaltschaft, dann irgendwelche IV-Berichte und dann irgendwie kommt eine Krebsgefährdungsmeldung und ja, also sie ist alleinerziehend, arbeitstätig, hat noch zwei andere Kinder und ja, hat ein Kind, wo sie merkt, das entgleitet mir. Ich kann nichts machen. Und sie findet, sie hat keine Unterstützung. Sie wird allein gelassen von all diesen Stellen.
Stimmt denn das? Also wird sie und wird ihr Sohn sozusagen komplett allein gelassen?
Nein, sie werden nicht allein gelassen. Das System, das sie immer kritisiert, zeigt ihnen immer eine Lösung auf oder eine Möglichkeit. Also es gibt ganz viele Sachen. Also er kann dann sich beraten lassen bei der Suchtfachstelle in Winterthur. Sie melden ihn auch zu einem Motivationssemester an. Es gibt wirklich ganz viele Programme, also Jugendcoaches und irgendwelche Trainings für gefährdete Jugendliche. Und manchmal lehnt er das ab. Also anders mal kommt die Lösung wieder spät oder die Situation, wo sie drin sind, in dieser Zeit ist so dynamisch, dass dann die Lösung, wenn sie dann mal da ist, die gar nicht mehr passt. Also zum Beispiel füllt er Anfang 2020 eine Selbstgefährdungsmeldung aus bei der KESB, also der möchte, mit dem Wunsch, ich möchte in einem Heim platziert werden, ich kann nicht mehr zuhause leben. Und der Entscheid von der KESB, bis der da ist, das geht 8 Monate. Und in der Zwischenzeit ist er auf der Straße gelandet, ist kurz vor einem Suizidversuch. Die KESB sagt dann, weil sie mit ihnen telefoniert hat früher, und sie dann, dort war es noch gut gewesen, oder wieder gut gewesen, es geht immer auf und runter, sagt sie, ja nein, wir verzichten auf eine Massnahme. Und das passt dann halt schon wieder nicht mehr. Also, ja, sie werden nicht allein gelassen, aber es ist halt eine sehr schwierige Situation, sehr komplex, und es gibt einfach so viele Behörden und Stellen, und man neigt dann ein bisschen dazu, das auch ein bisschen umschieben.
Das alles führt so weit, du hast es am Anfang erzählt, dass wir irgendwann in dem August 2021 sind, wo die Polizei den Manuel am Bahnhof aufgreift. Das ist ja relativ drastisch, wenn man das so von außen hört. Wie typisch ist so eine Geschichte wie am Manuel seine für jemanden mit einem schweren ADHS?
Ja, also der Gregor Berger hat mir erzählt, also ich habe ihm den Fall geschildert, anonymisiert, und er hat dann immer wieder genickt. Der hat dann gesagt, ja, das ist typisch für ein schweres, unbehandeltes ADHS.
Man weiss heute, wenn man das nicht behandelt, dann haben die Leute ein höheres Risiko. Auf der einen Seite eben die Persönlichkeitsentwicklung, dass die verändert ist, aber auf der anderen Seite haben die auch viel häufiger Schulabbrüche, Lehrabbrüche, haben aber auch häufiger Problem daheim.
Man weiss aus Studien zum Beispiel, dass ADHS-Betroffene, die brechen häufiger die Schule ab, haben häufiger Scheidungen, aber auch mehr Führerscheinentzüge, und sie haben ein vielfaches erhöhtes Risiko, mal süchtig zu werden, eine Persönlichkeitsstörung zu entwickeln oder auch eine Depression zum Beispiel.
Und wie häufig ist das, dass jemand so schwere Folgen hat?
Ja, also der Gregor Berger hat gesagt, es ist eine Schätzung, aber er schätzt, dass 10-20% der Betroffenen so schwere Folgenscheinungen entwickeln. Und wenn man das dann hochrechnet auf die ganze Schweizer Bevölkerung, ist das zwischen 40.000 und 80.000 Leute.
Mhm. Wenn man die ganze Geschichte liest, deine Recherchen, dann ist ja immer wieder so ein bisschen die Frage, welche Rolle spielt jetzt eben quasi das System? Die Mutter sagt ja, in unserem System, in unserer Gesellschaft hat es eben einfach keinen Platz für so einen Fall wie den Manuel. Wie hast du das während deiner Recherchen wahrgenommen?
Ja, es gibt wirklich eine befriedigende Antwort auf das, weil, wie ich kurz schon vorher gesagt habe, wir bieten ihnen ja immer eine Möglichkeit oder eine Lösung, aber eben, dann passt sie nicht, dann wollen sie nicht. Und ja, was man vielleicht am meisten sagen kann, ist, der Fall zeigt einfach die Grenzen von einem System, wo wir denken, also in der Schweiz vor allem, hey, da gibt es für alles und immer irgendwie eine passende Antwort. Und vielleicht, ja, es gibt viele Lösungen, aber es bedingt halt auch, dass die Leute mitmachen. Und also man sieht, es zeigt einerseits die Überforderung der Behörden mit so einem Bub, weil es sind ganz viele Stellen, sind dann irgendwie involviert, aber niemand fühlt sich richtig jetzt verantwortlich. Jeder macht zwar ihren Teil, wo sie müssen, und dann machen sie nach bestem Wissen und Gewissen, aber es klappt dann gleich nicht, und Mutter gleichzeitig, das muss man sich mal vorstellen, die ist alleinziehend und berufstätig, und die kämpft sich. Also ich habe den Ordner durchgelesen. Ich denke, das ist wirklich heavy. Und die kämpft sich durch so Formulare und so Anträge. Und das ist extrem zeitraubend und das ist auch extrem kompliziert. Und irgendwann findet man vielleicht auch, hey, ich mag nicht mehr. Wieso hilft mir da niemand? Und Ja, und das zeigt einfach auch eben bei den Behörden, dass sie vielleicht einfach auch nicht wissen, wie sie die Mutter müssen erreichen und dann halt die nächste Stelle verweisen, vielleicht ein bisschen zu schnell, und die Verantwortung abschieben. Und interessant ist, habe ich noch gefunden, eine Aussage von der Susanne Spalinger. Sie arbeitet bei der ADHS-Organisation ELPOS. Das ist so eine grosse Organisation, die ursprünglich ein Elternverein war für betroffene Eltern, also mit Kindern, die ADHS haben. Und sie sagt, ADHS, das ist wie der Elefant im Raum. Und jede Stelle sagt einfach, ah, ich habe jetzt das bei oder ich habe den Rüssel und ich habe die Lösung. Aber dafür sehen sie nur einen Teil und wir müssen einfach den ganzen Elefant sehen. Und ich finde das noch ein schönes Bild, weil ADHS ist wirklich, das muss man verschiedene Ebenen anschauen, weil es betrifft halt einfach alle Bereiche, oder? Es betrifft Familie, es betrifft Schule, es betrifft Freizeit, es betrifft nachher irgendwie die Lehrstellensuche etc. etc. Und dort, das sagt auch Susanne Spalinger, hat sicher noch Potenzial.
Lisa, du hast ja den Manuel nochmal getroffen, diesen Frühling. Wie geht es ihm heute?
Ja, also, als ich ihn getroffen habe, war ich sehr überrascht. Also, ich habe die ganze Akte gelesen und nicht gewusst, wer kommt mir jetzt da entgegen. Taucht er überhaupt auf und so? Aber ja, nein, er ist auftaucht mit breitem Grinsen. 2 Minuten vor der Zeit und hat mega offen erzählt und hat dann gesagt, ja, es geht ihm viel besser. Nehme jetzt Abstand von den Drogen. Und er wüsste eigentlich, was er will. Also er möchte seine eigenen vier Wände, wo er einfach seine Ruhe hat. Und er möchte nachher eine Lehrstelle. Liebst den Detailhandel, also Kleider oder Sportartikel. Weil er hat dann gesagt, ja, das könne gut, weil er hat beim Dealen eben gelernt, dass er mit ganz unterschiedlichen Leuten umgehen kann und immer eine Lösung findet. Und dann Anfang September habe ich nochmal mit der Mutter Kontakt gehabt. Dann hat sie mich auch mega happy gewesen und hat gesagt, ja, er hat jetzt in kurzem einen Job als Türsteher in Zürich. Das hat ihm auch ein Kollege aus seinen Dealerzeiten vermittelt. Aber er fängt jetzt an, seine Schulden abzahlen, die er hat. Und sie diskutieren jetzt auch, wie sie zusammen können, einen Platz für ihn suchen, genau, zu wo er nachher kann wohnen.
Danke vielmals, Lisa, dass du heute die Geschichte erzählt hast bei uns.
Danke, Mirja.
Das war es, die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die ganze Recherche von Lisa Eschlimann, die kann man natürlich auch noch nachlesen. Den Link dazu, den findet ihr im Beschreib zu dieser Episode. Und die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.